NDR Info. Echo des Tages.
Zur aktuellen halben Stunde begrüßt Sie Gerd Schinkel. Wir befassen uns unter anderem mit diesen Themen des Tages. Ziele und Zusammenarbeit. Die schwarz-gelbe Koalition im Bund versucht, sich auf wichtige Vorhaben bis zur nächsten Wahl zu verständigen. Ausblick und Abgang. In Athen rückt eine Verständigung darüber, eine Übergangsregierung aus Sozialisten und Konservativen zu bilden, offenbar näher. Israels Staatspräsident Peres warnt vor einer iranischen Atombombe. In den USA liegt Präsident Obamas einzige Chance auf Wiederwahl in der Zerstrittenheit der oppositionellen Republikaner. Hierzu unser Kommentar. Bei der Präsidentschaftswahl in Nicaragua steht der Sandinist Daniel Ortega offenbar vor einer dritten Amtszeit. Dies und mehr und auch Neues vom Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nicht mehr ganz 2 Jahre hat die schwarz-gelbe Koalition im Bund unter Kanzlerin Merkel noch vor sich. Fast ist man versucht, diese zeitliche Perspektive mit einem einschränkenden Höchstens zu ergänzen, angesichts der immer wieder aufkochenden Meinungsverschiedenheiten, bei denen die beiden kleineren der Koalitionspartner lautstark ihre Positionen zur Geltung bringen wollen. Heute wollten sich Spitzen von CDU, CSU und FDP darüber klar werden, was sie in den kommenden knapp 2 Jahren noch anpacken wollen. Auf dieses Treffen blickt mein Kollege Carsten Schabowski. Herr Schabowski, es ist sicher keine gewagte Vermutung, wenn man das Steuerthema im Mittelpunkt der Beratungen sieht, oder?
Nein, das ist keine gewagte Vermutung. Kurz vor dem außerordentlichen Parteitag der FDP am kommenden Wochenende würden sich die Liberalen natürlich freuen, wenn ihr großer Traum doch noch in Realität werden würde, nämlich Steuersenkung. Und dass es eine Erleichterung geben soll, da sind sich alle einig, zumindest in der Koalition. Nun wird aber im Kanzleramt gerade über das Wie gestritten, seit gut einer Stunde auch mit den Fachministern. Und da liegen die Positionen in der Tat weit auseinander. Die FDP will das wie die CSU durch eine Absenkung des Soli erreichen. Vor allem deshalb, weil dafür ja auch kein Jahr des Bundesrates nötig wäre. Schäuble will lieber echte Steuersenkungen, denn nur so, sagt der Finanzminister, könnten auch die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen echt entlastet werden. Naja, und so oder so, diese Entlastung wird auf jeden Fall teuer. Diese Entlastung will sich die Regierung auf jeden Fall kosten lassen. 6 bis 7 Milliarden Euro, nämlich es soll losgehen 2013 im Wahljahr.
Tja, wenn man sich die Ausgangslage ansieht, vor deren Hintergrund die Koalition nun um eine gemeinsame Linie ringt, scheint es doch für Steuerentlastungen eigentlich gar keinen Spielraum zu geben.
Naja, eigentlich nicht, sagt zum Beispiel auch Grünen-Fraktionschef Trittin erst heute wieder. Er betont zum Beispiel nochmal, dass trotz Steuerplus vom Freitag allein die Neuverschuldung 2011 noch ziemlich hoch ausfällt, höher als erwartet, 25 Milliarden Euro nämlich. Also besser rein in das Büßerhemd als rein in die Spendierhose, ist die Meinung von vielen. SPD-Chef Gabriel drohte heute sogar mit einer Verfassungsklage. Aber es gibt im Bundesrat auch viele Unionsministerpräsidenten, die keine Spielräume sehen, unter anderem die aus Thüringen, Schleswig-Holstein und Hessen. Der hessische Ministerpräsident Bouffier sagte zum Beispiel, Steuersenkung, die soll es nur geben. Bitte schön, wenn auch der Bundesrat zustimmt, sonst nicht. Und so sieht es im Augenblick gar nicht aus.
Ein anderes Thema mit Konfliktpotenzial, bei dem ein gewisser Druck zu einem Einvernehmen herrscht, ist das Thema Mindestlohn. In der schwarz-gelben Koalition auch gerne mit der Formulierung Lohnuntergrenze umschrieben. Wie steht es hier mit der Konsenstauglichkeit?
Konsens? Naja, am Wochenende gab es erst wieder heftigen Streit über dieses von der CDU eingebrachte Thema. FDP-Generalsekretär Lindner erteilte gesetzlichen Lösungen hierzu eine klare Absage. Aus der FDP wurden sogar Zweifel am kompletten Bündnis mit der Union laut. Und auch aus der Union selber kamen kritische Stimmen und Gewerkschaften sprachen von einem Wahlkampfmanöver. Trotzdem, Arbeitsministerin Ursula von der Leyen wird das heute mit Sicherheit im Kanzleramt zumindest ansprechen. Und sie hat gesagt, sie wollte unmittelbar nach dem CDU-Parteitag in gut einer Woche Verhandlungen mit CSU und FDP sowie mit Gewerkschaften führen und auch mit Arbeitgebern über ein entsprechendes Gesetz.
Was sind die anderen Themen auf dem Verhandlungstisch?
Da gibt es eine Menge, zum Beispiel die CSU-Forderung nach einer Pkw-Maut und einem Betreuungsgeld für die Erziehung kleiner Kinder zu Hause. Und ebenfalls spannt die Reform der Pflegeversicherung, ein Wunsch der FDP. Auch da könnte es Bewegung geben, heißt es. Aber das Top-Thema heute auf jeden Fall, was alles so ein bisschen in den Schatten stellt, sind die Steuersenkungspläne.
Klar. Nun kommt im Streit ja immer Stimmung auf. In welcher Stimmung verhandelt man denn?
Offiziell ist die Stimmung super. Das haben alle aus der Koalition vorher betont. so laut betont, dass mir persönlich da kleine Fragezeichen im Kopf erschienen sind, ob das wirklich so ist. Ich weiß nicht, vorher gab es ja eigentlich genügend Streit, von der glaube ich, dass dieser Streit sich heute erst einmal fortsetzt. Wir werden sehen, es soll Ergebnisse geben und wenn es die geben wird, dann ist es mit dem Streit vielleicht doch nicht so weit her. Um 22 Uhr soll es Ergebnisse geben, wurde angekündigt. Gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Carsten Schabowski aus Berlin zum Versuch der Koalition, sich auf einen Regierungsfahrplan für die Zeit bis zur nächsten regulären Bundestagswahl zu verständigen. Herzlichen Dank. Bekommt Griechenland eine Übergangsregierung? In Athen laufen dramatische Verhandlungen darüber. Die entscheidende Frage, die vor einer möglichen gemeinsamen Regierung von Sozialisten und Konservativen noch nicht beantwortet ist, lautet: Wann räumt der gegenwärtige Ministerpräsident Papandreou sein Amt? Schon vor oder nach einer Vereinbarung über ein gemeinsames Regierungsprogramm? Papandreou will offenbar sicherstellen, dass es auch tatsächlich zur Bildung einer solchen Übergangsregierung kommt. Heute Abend soll der griechische Staatspräsident vermitteln. Zu den Vorgängen in Griechenland Reinhard Baumgarten.
Das politische Klima Griechenlands ist düster und es trübt sich täglich weiter ein. Das Referendum sollte ein Befreiungsschlag werden. Der Schuss ging nach hinten los. Papandreou ist noch im Amt, verfügt über eine knappe parlamentarische Mehrheit und strebt jetzt eine Koalitionsregierung an. Sein Wunschpartner ist die konservative Nea Dimokratia. Deren Chef will nichts davon wissen. Wir wollen nur eins, zurück zur Normalität und Neuwahlen, damit wir das Land stabilisieren, sein Image reparieren und diesen Albtraum so schnell wie möglich hinter uns lassen können. Antonis Samaras sehnt sich nach Ruhe im Sturm. Doch Neuwahlen würden die Schuldenlast von 360 Milliarden Euro nicht verschwinden lassen und auch nicht die harten Auflagen, die Europas Helfer an das Hilfsprogramm geknüpft haben. Damit muss jede Regierung in Griechenland irgendwie zurechtkommen. Heute spricht Staatspräsident Karolos Papoulias mit Oppositionsführer Samaras, den eine große Sorge plagt. Papandreous Angebot könnte eine Falle für die Konservativen sein. Wann immer wir einen Ausweg suchen, blockiert die Regierung Papandreou Venizelos mit neuen Hindernissen. Jetzt mit diesem neuen Haircut. Wir sollen Maßnahmen zustimmen, die wir gar nicht kennen. Die wissen ja selbst nichts. Die wollen einen Blankoscheck. Aber niemand kann einen Blankoscheck ausstellen. Sie pokern auf der Titanic, titelt heute die Athener Zeitung Kathimerini. Zwischen Euro und Drachme, so die Schlagzeile des Blattes To Vima. Die Stimmung schwankt zwischen Panik, Fatalismus und Fassungslosigkeit. Zorn auf die Politiker bricht sich Bahn. Ich glaube, dass das ganze politische System weg muss. Alle. Nicht nur 300 oder 3000 Politiker müssen weg. Sie alle sind verdorben. Ob ich optimistisch bin? Wie kann ich das sein? Von denen weiß doch keiner, was er tut. Die sollten alle hängen. Die ganze Nacht über ist hinter den Kulissen heftig verhandelt und diskutiert worden. Die sozialdemokratische PASOK will eine Regierung der nationalen Rettung schmieden. Die Bevölkerung ist skeptisch, ob das dem Land wirklich helfen würde. Zusammenarbeit? Warum das denn? Die PASOK ist doch total abgesoffen. Soll Samaras mit dem Rest jetzt auch absaufen? Wie ist das möglich? Würden Sie mit jemandem zusammenarbeiten, der Sie hasst, der Sie nicht will? Das ist doch töricht. Eine Koalitionsregierung muss die gleichen Werte teilen. Die sind sich doch in nichts einig. Da kann doch gar nichts erreicht werden. Wir brauchen jetzt Wahlen, ein klares Mandat, damit die Regierung mit einem neuen Mandat und der Unterstützung des Volkes vorwärts gehen kann. Die Uhr tickt. Alle Hilfsgelder sind eingefroren. Mitte Dezember wird Griechenland zahlungsunfähig sein, wenn kein neues Geld kommt. Das kommt nur, wenn es eine handlungsfähige Regierung in Athen gibt.
Am heutigen ersten von vier Tagen des islamischen Opferfestes haben Sicherheitskräfte in der syrischen Stadt Homs wieder scharf auf Demonstranten geschossen und mehrere Menschen getötet. Die Polizei nahm Gläubige unter Feuer, die gerade die Moscheen verließen, um sich zu Protesten gegen das Regime von Präsident Assad zu versammeln. Die Arabische Liga macht sich Sorgen. Einzelheiten von Peter Steffel.
Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil El Arabi, erklärte heute gegenüber Journalisten, dass es fatal wäre, wenn der Vermittlungsplan für ein Ende des Blutvergießens in Syrien scheitern würde. Auch europäische Politiker zeigten sich besorgt angesichts der anhaltenden Gewalt. Frankreichs Außenminister Alain Juppé betonte in einem französischen Radiointerview, es sei klar, dass Assad nicht gewillt sei, den Versöhnungsplan umzusetzen. Vergangenen Mittwoch hatten Vertreter der Regierung in Damaskus einem Vermittlungsplan der Arabischen Liga zugestimmt. Unter anderem Rückzug des Militärs aus den Protesthochburgen, freier Zugang für Journalisten und unabhängige Beobachter der Arabischen Liga sowie Freilassung von Gefangenen. Wie die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, seien anlässlich des heutigen islamischen Opferfestes insgesamt über 500 Gefangene freigekommen. Internationalen Schätzungen zufolge sitzen allerdings derzeit noch immer mehrere tausend Regierungskritiker in syrischer Haft. Wie syrische Menschenrechtsaktivisten und Augenzeugen mitteilten, sollen alleine gestern und heute bei Protesten gegen Assad, unter anderem in Homs und Hama, mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen sein. In Homs seien erneut auch Panzer eingesetzt worden. In Damaskus und im Norden des Landes hätten Sicherheitskräfte wahllos auf Demonstranten gefeuert. Über die tatsächliche Zahl der Opfer liegen keine verlässlichen Angaben vor, da sich derzeit in Syrien keine unabhängigen Beobachter aufhalten dürfen. Die heutigen Proteste sollen sich entwickelt haben, nachdem bekannt wurde, dass Assad in der nordsyrischen Stadt Raqqa anlässlich des Opferfestes zum Gebet eine Moschee besucht habe. Raqqa gilt als eine der Hochburgen der Demonstrationen gegen das syrische Regime. In den Augen der Opposition offenbar eine Provokation. Internationale Beobachter werteten den Besuch Assads als eine Art Machtdemonstration, um zu zeigen, die Regierung hat die Lage im Land unter Kontrolle. Unterdessen hat die syrische Opposition Gespräche mit dem Ziel eines nationalen Dialogs mit Vertretern des Regimes abgelehnt. Stattdessen wurde erneut der Rücktritt von Assad gefordert. Momentan scheint es also unklar, ob die Gespräche, die Teil des Vermittlungsplans der Arabischen Liga sind, überhaupt stattfinden. Wie ein hochrangiger Vertreter der Arabischen Liga heute in Kairo erklärte, habe Assad 2 Wochen Zeit, mit dem Dialog zu beginnen. Unabhängig davon soll es kommenden Samstag in Kairo eine Krisensitzung der arabischen Staaten geben.
Seit gut einer Woche mehren sich wieder die Anzeichen, dass Israel einen militärischen Alleingang gegen den Iran planen könnte. Die Internationale Atomenergiebehörde will in der kommenden Woche einen neuen Bericht zum iranischen Atomprogramm vorlegen. Israel rechnet mit klaren Beweisen dafür, dass Teheran heimlich die Atombombe baut. Teheran könnte schon in 6 Monaten die Atombombe haben, warnt Staatspräsident Peres, und dass es für Schritte dagegen bald zu spät sein könnte. Aus Tel Aviv, Bettina Marx.
Es geschieht nicht oft, dass ein Thema in Israel so lange die Schlagzeilen beherrscht. Seit einer Woche diskutieren Medien, Experten und Politiker über einen möglichen israelischen Militärschlag gegen den Iran. Am Wochenende schaltete sich auch Staatspräsident Shimon Peres mit mehreren Interviews in die Debatte ein. Im staatlichen israelischen Radio wiederholte er heute noch einmal das, was er schon am Freitag in einem Fernsehinterview gesagt hatte. Der Iran sei ein Problem für die ganze Welt, nicht nur für Israel. Deswegen müsse man nun den Staaten der Welt sagen, sie haben sich dazu verpflichtet, den Iran daran zu hindern, Atomwaffen herzustellen. Sie haben eine Fülle von Instrumenten dazu, wirtschaftliche Sanktionen, man kann Druck auf die Ölexporte ausüben. Sie haben alle Möglichkeiten in der Hand. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die ich nicht ausführen will. Sie müssen jetzt Verantwortung zeigen, denn der Iran ist eine Bedrohung für die ganze Welt, nicht nur für Israel. Israel dürfe keinen Alleingang wagen. Es müsse die Solidarität der Welt einfordern und gemeinsam mit seinen Verbündeten den Iran unter Druck setzen. Auch fast alle ehemaligen Geheimdienstchefs und ihre Stellvertreter warnen vor einem israelischen Alleingang. Der frühere Mossad-Chef Meir Dagan nannte einen Militärschlag gegen die iranischen Atomanlagen die größte Dummheit, die Israel begehen könne. Im Rundfunk meldete sich heute auch Ex-General Amiram Levin zu Wort, der von 1998 bis 2000 stellvertretender Geheimdienstchef war. Ich denke, dass Israel ganz prinzipiell ein Interesse daran haben muss, dass das Gleichgewicht im Nahen Osten erhalten bleibt. Wir sind ein kleiner Tropfen in diesem riesigen arabischen, muslimischen Meer und wir haben keinen Grund, das Gleichgewicht zu zerstören, indem wir eine Eskalation in Gang setzen, die viele Jahre andauern wird. Israel sollte sich nicht als Weltpolizist aufspielen. Wir sind dafür zu klein und leben in der falschen Region. und es wäre einfach ein Fehler. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hüllt sich seit Beginn der Debatte vor einer Woche in Schweigen. Führende Journalisten in Israel sind überzeugt, dass er schon entschlossen ist, den Iran anzugreifen. An seiner Seite wisse er Außenminister Avigdor Liebermann und Verteidigungsminister Ehud Barak, schrieb die Zeitung Haaretz. Barak führte in den letzten Tagen Gespräche in London, was in Israel als weiterer Beleg für konkrete Angriffspläne gewertet wurde. Denn nach einem Bericht des Guardian soll sich auch die britische Armee auf einen möglichen Angriff gegen den Iran vorbereiten.
In Nigeria eskaliert die Gewalt durch Anschläge, die von der radikal-islamischen Sekte Boko Haram verübt werden. Bei Überfällen und Bombenexplosionen im Nordosten des Landes kamen in den vergangenen Tagen mehr als 60 Menschen ums Leben. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und auch der Papst reagierten auf die neue Gewaltwelle mit scharfen Verurteilungen. Die Sekte droht mit neuen Angriffen. Zur Lage in Nigeria, Alexander Göbel.
Die islamistischen Anschläge im Nordosten Nigerias haben offenbar weit mehr Todesopfer gefordert als zunächst angenommen. Ein Sprecher der nigerianischen Sicherheitskräfte bestätigte gegenüber BBC-Journalisten, es habe mehr als 150 Tote gegeben. Angreifer hatten am Freitagabend in der Stadt Damaturu im Bundesstaat Yobe mehrere Bomben gezündet. Dabei wurden das Polizeihauptquartier und mindestens 6 Kirchen zerstört. Augenzeugen berichteten, die Täter hätten danach mit Schusswaffen das Feuer auf Polizei und Zivilisten eröffnet. Weiter hieß es, die Leichenhalle des Krankenhauses von Damaturu sei völlig überfüllt. Hunderte Verletzte warteten noch immer auf medizinische Versorgung. Wenige Stunden zuvor waren bei Selbstmordattentaten in der rund 100 Kilometer weiter östlich gelegenen Stadt Maiduguri 4 Bomben explodiert. Dabei wurden nach Polizeiangaben mindestens 4 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Maiduguri ist die Hauptstadt des Bundesstaates Borno und gilt als Hochburg der radikal-islamischen Terrorsekte Boko Haram. Sie hat sich inzwischen zu den Bluttaten bekannt. Boko Haram orientiert sich an den afghanischen Taliban und lehnt westliche Bildung ab. Im verarmten, muslimisch geprägten Norden Nigerias will die Gruppe einen islamischen Gottesstaat nach dem Gesetz der Scharia errichten. Sie kämpft gegen die nigerianische Regierung und soll gute Verbindungen zu Al-Qaida haben. Boko Haram bekannte sich auch zu dem Selbstmordanschlag auf das UN-Gebäude in der Hauptstadt Abuja. Dabei waren Ende August 24 Menschen getötet worden. Die Anschläge von Damaturu sind nun die bisher blutigsten seit dem Bestehen der Sekte.
Die USA, ein Jahr vor den nächsten Präsidentschaftswahlen. Barack Obama, in den viele Wähler bei der letzten Wahl vor 3 Jahren große Hoffnungen gesetzt hatten, will allem Anschein nach um seine Wiederwahl kämpfen. Für Obamas Chancen auf einen Verbleib im Weißen Haus dürfte entscheidend sein, wer gegen ihn ins Rennen geschickt wird von den Republikanern. Zur Situation ein Kommentar von Ralf Siener.
Ohne die Republikaner wäre der US-Präsident verloren. Denn aus eigener Kraft hat Obama bei den Präsidentschaftswahlen in einem Jahr nicht den Hauch einer Chance. Die Wirtschaftslage ist so desaströs wie noch nie in der Nachkriegsphase. Auch wenn sich die Arbeitslosenzahlen jetzt etwas verbessert haben, bleibt die Arbeitslosenquote mit 9% auf einem Rekordniveau. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Das ist sicher nicht vorrangig Obamas Schuld, aber viele Amerikaner machen ihn dafür verantwortlich. Und das ist der wahlentscheidende Punkt. Die Langzeitarbeitslosigkeit wurde unter Obama zu einem amerikanischen Phänomen. Die Schere zwischen Arm und Reich Reichkraft ausgerechnet unter Amerikas erstem schwarzen Präsidenten, so weit auseinander wie noch nie. Und von der Verarmung besonders betroffen ist Obamas wichtige Wählergruppe der Afroamerikaner. Selbst die von Obama immer wieder beschworene erstklassige Bildung ist kein Garant für einen Arbeitsplatz mehr. Viele amerikanische Universitätsabsolventen sind trotz hervorragender Abschlüsse ohne Aussicht auf einen Job. Sie, die bei der letzten US-Präsidentschaftswahl für Obama so engagiert die Internet-Werbetrommel rührten, werden am Wahltag bei ihren Eltern bleiben, wo viele von ihnen wieder eingezogen sind, weil sie sich angesichts ihres Studienschuldenberges von oft über $200.000 keine eigene Existenz leisten können. Nein, ohne die Republikaner wäre Obama verloren. Nur die unendliche Peinlichkeit ihrer Kandidaten gibt ihm den Hauch einer Chance. Ausgerechnet die ultra-rechtskonservative Tea Party-Fraktion der Republikaner ist, wenn auch unfreiwillig, Obamas wichtigster Verbündeter. Die Tea Party sorgt dafür, dass der einzige republikanische Obama-Gegenspieler von Format, der ehemalige US-Botschafter in China namens John Huntsman, gar keine Chance bekommt, weil er viel zu aufgeklärt und weltoffen ist. Und die Tea Party sorgt auch dafür, dass Mitt Romney massiv geschwächt wird, jener Republikaner, der die besten Aussichten hat, gegen Obama anzutreten, der den Ultrarechten aber viel zu Obama-ähnlich ist, weil Romney vor Jahren das einzig Vernünftige tat und als Gouverneur von Massachusetts die Krankenversicherungspflicht für alle einführte. Die Demütigung könnte für Obama nicht größer sein. Nicht seine Intelligenz, sein politisches Gespür und seine brillante Rhetorik machen ihn stark, sondern allein die Schwäche seiner von der Tea Party zugelassenen republikanischen Kontrahenten. Gegen einen republikanischen Charismatiker vom Format eines Ronald Reagan brauchte Obama bei der nächsten Wahl erst gar nicht anzutreten. Und auch gegen seine ehemalige parteiinterne Rivalin Hillary Clinton hätte der US-Präsident heute nicht mehr den Hauch einer Chance. Selbst wenn Obama die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen sollte, wird es kein triumphaler Sieg.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der große Favorit für die heutige Präsidentschaftswahl in Nicaragua ist der bisherige Amtsinhaber Daniel Ortega. Er tritt erneut für die regierende Sandinistische Front der nationalen Befreiung an. Laut Umfragen kann er auf fast 50% der Stimmen hoffen. Kritiker fürchten, dass er während einer erneuten Amtszeit, es wäre insgesamt seine dritte, die Weichen für eine lebenslange Präsidentschaft stellen könnte. Die Voraussetzungen für die dafür erforderlichen Verfassungsänderungen scheinen günstig zu sein. Einzelheiten von Martin Polanski.
Die Sandinisten von Präsident Daniel Ortega sehen sich in ihrem Wahlkampfsong schon als Sieger. Seit Anfang 2007 regiert der linksgerichtete Politiker wieder das Land, nachdem er Ende der 70er Jahre bereits zu den Anführern der sandinistischen Revolution gehört hatte. Ortega wirbt mit seinen Sozialprogrammen für Arme, etwa verbilligten Lebensmitteln und Unterstützung für Schulkinder. Finanziert wird das mit Hilfsgeldern aus dem ölreichen Venezuela. Der dortige linksgerichtete Präsident Hugo Chavez ist ein enger Verbündeter Ortegas. Der beschwört das revolutionäre Erbe. Ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft. Und wie viele Genossen sind in diesem Kampf gefallen? Tausende. Es ist ihr vergossenes Blut, das mich bewegt, heiliges Blut. Und das gibt uns die Kraft, weiterhin zu kämpfen. Viele seiner früheren Weggefährten haben sich allerdings von Ortega abgewandt. Sie werfen ihm vor, sich zum marxistischen Caudillo entwickelt zu haben, dem es nur um die eigene Macht gehe. Laut Verfassung dürfte sich der Präsident eigentlich gar nicht zur Wiederwahl stellen. Aber das oberste Gericht hat Ortega in einer umstrittenen Entscheidung trotzdem zugelassen. Aus Sicht der Kritiker ein Beleg dafür, dass der Kommandante und seine Sandinisten immer autoritärer in Nicaragua regieren und viele Institutionen entmachtet haben. Die Opposition ist gespalten. Sie tritt gleich mit 4 Kandidaten an. Das könnte Ortega den Wahlsieg bescheren, denn schon 35% der Stimmen reichen aus, wenn der Zweitplatzierte mindestens 5 Prozentpunkte dahinter liegt. Der aussichtsreichste Kandidat der Opposition, der beinahe 80-jährige Radiomoderator Fabio Gadea, warnt vor Wahlbetrug. Zum einen ist der Kandidat Ortega illegal und illegitim. Zum anderen wurde vielen Bürgern der für die Wahlen notwendige Ausweis verweigert. Das zeigt, wie viele Unregelmäßigkeiten es gibt. Wie sollen wir da die Wahlen anerkennen? Ich zumindest kann das nicht. Die Europäische Union hat Wahlbeobachter nach Nicaragua geschickt. Sie wurden erst nach längerem Zögern von den Sandinisten zugelassen. Bei den Kommunalwahlen 2008 gab es massive Unregelmäßigkeiten. Als Konsequenz froren EU-Staaten einen großen Teil ihrer Entwicklungshilfe für Nicaragua ein. Nach den Umfragen liegt Ortega klar vorne. Viele Arme im Land unterstützen ihn wegen der Sozialprogramme. Bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl setzen die Sandinisten darauf, diesmal die absolute Mehrheit zu gewinnen. Ortega und seine Partei könnten dann erst recht durchregieren.
Mit einem Gottesdienst im Magdeburger Dom hat heute die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland begonnen. Angesichts der aktuellen Euro- und Schuldenkrise in Europa kritisierte die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, in ihrer Predigt das grenzenlose Streben nach immer mehr Geld und Wachstum. Die Synode, an der rund 126 Vertreter der 22 evangelischen Landeskirchen teilnehmen, berät bis Mittwoch über das Schwerpunktthema Mission sowie weitere Themen. Aus Magdeburg, Christina Maria Purkert.
Der Blick nach innen sowie auf die ökumenischen Beziehungen nahmen großen Raum ein am ersten Synodentag. Auch im Bericht des Ratsvorsitzenden, in Anbetracht sinkender Mitgliedszahlen und des Relevanzverlustes der Institution Kirche, gelte:
Wir wollen und sollen als Kirche nicht in die Gefahr geraten, auf Dauer über unsere Verhältnisse zu leben. Deswegen betone ich auch angesichts einer spürbaren Reformmüdigkeit eine wachsende Reformnotwendigkeit.
Im Rückblick auf den Papstbesuch betonte Schneider, dass die evangelische Kirche sich nicht beirren lassen werde in ihrer ökumenischen Ausrichtung, obwohl gilt:
Konkrete und ermutigende Anstöße für die ökumenisch-theologische Weiterarbeit in den Fragen des Amts und Kirchenverständnisses blieben aus.
Schneider lud die römisch-katholische Kirche ein, das Reformationsjubiläum 2017 mitzufeiern. In der Debatte um Tarifverträge für Diakoniebeschäftigte wehrte sich der Ratsvorsitzende gegen Aussagen der Gewerkschaft Verdi.
Die Behauptung aber, das Lohnniveau des dritten Weges sei grundsätzlich niedriger als bei zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelten Tarifverträgen, ist einfach falsch.
Dennoch räumt Katrin Göring-Eckert, die als Präses der Synode für die Kirchenparlamentarier sprach, ein:
Für den Einsatz um gute Löhne sehe ich zudem gemeinsame, weiterhin gemeinsame Aufgabe mit den Gewerkschaften, so wie es im Bereich der Pflege gemeinsam gelungen ist, Mindestlöhne durchzusetzen, wäre es auch für andere Tätigkeitsfelder im Sozial- und Gesundheitsbereich möglich.
Katrin Göring-Eckert warb außerdem dafür, die Relevanz der Synodendebatten für die Gesellschaft künftig genauer zu prüfen.
33 Beschlüsse haben wir insgesamt gefasst auf der vergangenen Synodaltagung in Hannover. Das war zu viel, um wirklich Relevanz zu erzeugen. Auf dieser Tagung schlagen wir als Präsidium daher neue Wege vor. Wir wollen Schwerpunkte setzen. Wir wollen deutlich machen, was ist das Evangelische an unserer Position.
Heute Abend feiern die Synodalen 20 Jahre Zusammenschluss der EKD und des ehemaligen DDR-Kirchenbundes mit den damaligen Ratsvorsitzenden und Präses.
Wir kommen zum Sport, heute Fußball und beispielsweise auch Eisschnelllauf. Bei mir im Studio ist Mara Kühnert-Hellmann.
Beginnen wollen wir mit dem 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da stehen sich momentan der Tabellenletzte Augsburg und der Spitzenreiter Bayern München gegenüber. Und Mitte der zweiten Hälfte steht es 2:1, nur, muss man ja fast sagen, für die Bayern. Das 1:0 durch Mario Gomez in der 16. Minute und das 2:0 noch vor der Pause in der 28. Minute durch Franck Ribéry. Aber Augsburg konnte verkürzen in der 59. Minute durch Jaime Hosogai zum zwischenzeitlichen Stand jetzt von 1:2. Bereits am Nachmittag an diesem 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga trennten sich Hannover und Schalke 2:2. Hannovers Jan Schlaudraff ist mit dem einen Punkt irgendwie nicht ganz zufrieden.
Ich glaube, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, heute 3 Punkte zu holen. Das ist uns leider nicht gelungen, gerade nachdem wir so super zurückgekommen sind, nach dem unglücklichen 0:1. Ich glaube, wir haben eine fantastische Leistung gezeigt, aber haben dann nicht den Sack zugemacht und nicht abgeklärt genug gespielt, um das Spiel dann auch hinten raus dann zu entscheiden.
In der Tabelle der Fußball-Bundesliga führt Bayern. Mit einem Sieg heute hätten sie 28 Punkte vor Dortmund, Bremen und Mönchengladbach mit je 23 Punkten. Es folgen Schalke mit 22 und Hannover mit 19 Punkten. Für Dortmunds Innenverteidiger Neven Subotic ist die Bundesliga-Hinrunde vorzeitig beendet. Der serbische Nationalspieler erlitt im Spiel des BVB gestern gegen Wolfsburg bei einem Kopfballduell mit dem Griechen Kyriakos einen Mittelgesichtsbruch. Ihm wurden bereits 3 Platten im Oberkiefer und in der Augenhöhle eingesetzt. Subotic muss nun 6 Wochen pausieren. Am 14. Spieltag bereits der 2. Bundesliga gab es heute 3 Spiele. Im Abstiegskampf trennten sich Aachen und Duisburg 2:2. Unentschieden. Unentschieden auch 0:0 endete die Partie FSV Frankfurt gegen Rostock und Paderborn siegte in Cottbus mit 2:0. Düsseldorf bleibt Tabellenführer der 2. Liga mit 34 Punkten, 4 Punkte vor Fürth. Die Franken können morgen aber von Eintracht Frankfurt überholt werden, das momentan 29 Punkte hat und morgen in Aue spielt. Deutschlands Handballer haben beim Supercup auch ihr drittes Spiel verloren. In Halle-Westfalen unterlag das Team heute dem WM-Dritten Spanien mit 23-27. Kai Hoffmann.
Schwieriger Einstand für den neuen Bundestrainer Martin Heuberger. Auch zum Abschluss des Supercups gab es für sein Team gegen Turniersieger Spanien nichts zu gewinnen. Damit landete die DHB-Auswahl 10 Wochen vor der Europameisterschaft in Serbien abgeschlagen auf dem letzten Platz. Die Gründe liegen vor allem in vielen Konzentrationsmängeln, die in der Summe dazu führten, dass dem Spiel der Deutschen die Struktur fehlte. Auch die Offensivschwäche bleibt rätselhaft. Aber es gab auch Lichtblicke. Der gegen Spanien erneut starke Torwart Silvio Heinevetter und sein Berliner Teamkollege Markus Riechwein, der Rechtsaußen, war mit 6 Treffern der erfolgreichste Werfer.
Und noch dies, Claudia Pechstein hat zum Abschluss der deutschen Eisschnelllaufmeisterschaften in Inzell über 5000 Meter ihren zweiten Titel geholt. Für Pechstein waren es die ersten nationalen Titelkämpfe nach ihrer Dopingsperre.
So viel im Echo des Tages. Herzlichen Dank.